Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie herzlich gegrüßt. Es spricht zu Ihnen Pfarrer im Ruhestand Martin Garschagen. Für den Gottesdienst an der Gnadenkirche am 8. Sonntag nach Trinitatis, dem 2. August 2020, lese ich als Bibeltext für die Predigt einen kurzen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, aus dem 13. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Liebt einander weiterhin als Schwestern und Brüder. Vergesst nicht, Schwestern und Brüder aus anderen Gemeinden gastfreundlich bei euch aufzunehmen. Auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als müsstet ihr ebenso leiden wie sie. Liebe Gemeinde, vergesst nicht die Gastfreundschaft. Na klar, wer möchte da nicht zustimmen? Wenn wir Platz genug haben, haben wir gerne Gäste im Haus. Zumindest solche, die wir gut kennen, auf deren Wiedersehen wir uns freuen. Und wenn es nicht allzu lange ist und die Anstrengung in Grenzen bleibt, Gäste zu haben, ist etwas Schönes, etwas Bereicherndes. Im Pfarrhaus in Porz, wo wir Platz hatten, haben wir gerne Gäste gehabt, aus der Verwandtschaft, aus dem Freundeskreis und auch sozusagen dienstliche, kirchliche Gäste aus Partnergemeinden, aus der Ökumene und aus befreundeten Chören. Nun scheint es einfach und selbstverständlich zu sein, sich auf Gäste zu freuen, die man mag und gut kennt. In unserem Bibeltext ist etwas anderes gemeint. Die Freundlichkeit und Aufmerksamkeit gegenüber Fremden, die unangemeldet und überraschend vor der Tür stehen. Das griechische Wort Philoxenia, das in unseren Bibeln meist mit gastfreundlich oder gastfrei übersetzt wird, heißt wörtlich Liebe und Sorgfalt gegenüber Fremden. Das ist natürlich sofort eine ganz andere Kategorie, eine unerhörte Zuspitzung, eine Verschärfung dieses Gebotes. Der Fremde kommt nicht auf Einladung. Er kommt nicht, um etwas Neues zu entdecken oder seinen Erlebnishorizont zu erweitern, sondern weil er in Not ist. Meist auf der Flucht, ums Überleben kämpfend, froh, mit heiler Haut davongekommen zu sein. Das jedenfalls ist in den meisten Fällen so. Ich möchte sagen, im 80% mindestens aller derer, die auf der Flucht sind. Das Flüchtlingselend auf der Welt, die Schreie der Verzweiflung, die Bilder des Todes gehen jeden Tag um die Welt. Im Augenblick sind sie zurückgedrängt, weil wir mit uns selbst und dem Coronavirus beschäftigt sind und dies die täglichen Nachrichten beherrscht. Ich werde nie vergessen, es mag 20 oder 25 Jahre her sein, an einem Sonntagabend spät um 22:30 steht eine Gruppe bosnischer Flüchtlinge vor unserer Pfarrhaustür und sucht einen Ort zum Übernachten. 13 Personen, vom Baby bis zum Greis, schauen mich verzweifelt an. Sie können fast kein Wort Deutsch, aber ihre Gesichter sprechen für sich. Was tun? Soll ich sie in die Kirche lassen, wo es nur einen Wasserhahn und eine Toilette gibt? Soll ich sie ins Pfarrhaus holen mit dem Gedanken, irgendwie kriegen wir das schon hin, im Keller und auf dem Flur könnten einige liegen? Auf der anderen Seite wusste ich, die Stadt bietet Schlafquartiere an. Warum sind sie nicht dort? Wollen sie das nicht? Wissen sie das nicht? Und wenn ich heute diese Gruppe aufnehmen würde, würde in den nächsten Tagen doppelt so viele um Hilfe bitten. Das spricht sich herum. Ich könnte jetzt ihren Beifall bekommen, wenn ich diese Gruppe aufgenommen hätte. Das ist ein richtiger Pfarrer, der spontan hilft, den Worten der Bibel entsprechend. Aber ich habe sie nicht hereingeholt und beherbergt. Ich habe ihnen eine Adresse in Köln aufgeschrieben, von der ich wusste, dass sie dort auch in der Nacht hinkommen. Aber gut geschlafen habe ich in dieser Nacht nicht. Ein Freund von mir, Pfarrer im Saarland, hatte in seiner Kirche einen separaten Kellerraum mit einer eigenen Zugangstür. Dort hat er oft einen Obdachlosen übernachten lassen. Aber einen solchen Raum hatte ich nicht in unserer Kirche. Vor meiner Tür standen ja auch 13 Menschen. Fremde Menschen aufnehmen, das ist ein Thema, das wir in Deutschland und Europa in den letzten 8 Jahren besonders sehr heftig diskutiert haben. Auch wenn wir vom Kopf her wissen, dass sie in den meisten Fällen nicht kommen, weil sie hier besseres Leben erwarten. Solche mag es sicher auch geben, aber die Mehrheit ist das nicht. Sondern weil sie den Bombenangriffen entflohen sind, ihre Häuser zerstört wurden und sie nichts weiter hatten als ein paar Kleider am Leib. Schnell bilden sich Mauern in unseren Köpfen und Herzen, die Angst vor dem Fremden und den Fremden. Was bringen sie uns? Was nehmen sie uns vielleicht weg? So denken dann auch etliche. Unser Wohlstand ist in Gefahr. Das ist das Erste, was viele empfinden. Dabei geht es doch um die pure Überlebensangst derer, die zu uns gekommen sind. Und haben nicht vor 80 Jahren Abertausende unserer Landsleute und Vorfahren dasselbe erlebt? Flucht ins Exil für diejenigen, die Kontakte ins Ausland hatten, meistens die Intellektuellen, die sich das auch finanziell leisten konnten und aufgenommen wurden in anderen Ländern, aber für die vielen die Vertreibung aus den Heimatdörfern, ohne Besitz, vielleicht ein Koffer, eine Tasche, mehr nicht. Wir Menschen vergessen schnell, und dann sagen viele, was sollen die Erinnerungen an frühere Jahre des Krieges und der Flucht? Es geht doch ums Heute. Und fast alle, die das damals erlebt haben, leben schon nicht mehr. Wir Menschen bauen oft Mauern um uns, weil wir Angst haben, weil das Teilen so schwer fällt, weil unser schwer verdienter Lebensstandard in Gefahr ist, weil wir Vorurteile im Kopf haben, weil wir schnell mit Ausreden bei der Hand sind. Allgemein darüber diskutieren, das ist das eine, diskutieren über das, was demokratische Staaten, die die Menschenwürde an die erste Stelle ihrer Verfassung geschrieben haben, tun sollen. Das ist relativ einfach, das ist das eine. Das andere ist, wenn uns diese Menschen buchstäblich auf die Pelle rücken. Wenn wir nicht nur finanziell teilen müssen, sondern lernen müssen, dass die anderen unsere Regeln des öffentlichen Lebens erst begreifen und umsetzen müssen. Aber so würde jetzt vielleicht mancher denken, allein diese Sorge auszusprechen, ist das nicht auch schon eine Mauer im Kopf? Sicher, es gibt viele schlechte Beispiele und leider werden sie auch in den Nachrichten und in der Presse immer an die erste Stelle gesetzt. Aber es gibt doch auch so viele gute Menschen, die die Sprache erlernen, die helfen wollen, die viel arbeiten, die freundlich sind. Wie viele Menschen aus dem Ausland sind ja seit Jahrzehnten bei uns in Deutschland und haben einen wichtigen Dienst in dieser Gesellschaft geleistet. Unser Bibeltext aus dem Hebräerbrief will das deutlich machen, was dem ganzen Evangelium wichtig ist. Siehe in jedem Menschen erst einmal das Angesicht Gottes. Sieh auf das Beispiel Jesu selbst. Er war ein Diener der Menschen. Er predigte gegen Überheblichkeit und Fremdenhass. Er lebte das vor. Bei den Konfirmationen in Ports habe ich oft, wenn ich das Programm, das Liedblatt geschrieben habe, auf der letzten Seite einen Text abgedruckt von Dostojewski. Einen Menschen zu lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Unser Bibeltext hat ein schönes Bild. Du bist wie ein Engel, wenn du anderen Menschen die Chance des Miteinanderlebens gibst. Das ist das Erste und das Grundsätzliche. Die vielen Details, wie und was und mit welchem Geld in unseren Städten und Bundesländern und im Bund politisch zu regeln ist, das ist das Zweite, aber eben auch das Zweitrangige. Und dann rückt der Text noch zwei Punkte und Beispiele in den Blickpunkt. Die Gefangenen und die Misshandelten. Das ist nun fast zu viel, das auch noch in einer einzigen Predigt näher zu entfalten. Wichtig bleibt der Bibel: Versetz dich in einen anderen Menschen, um ihn zu verstehen. Das meinen die Gefangenen und Misshandelten. Du musst ja nicht alles entschuldigen, was da an Bösem und Schuld sich aufgetürmt hat. Aber bau nicht gleich eine Mauer und einen Schutzwall um dich auf. Sonst bleibt der Fremde immer der Fremde und damit der Schlechte und Ungewollte. Und damit hat der Friede zwischen Volksgruppen, zwischen den Menschen und den Völkern keine Chance, sich zu entwickeln. Bei allem, was auch schwierig ist und was ärgerlich ist für uns bei allen täglichen Nachrichten, denke daran, sieh in dem anderen zuerst das Angesicht Gottes. Lass von daher dein Denken und Empfinden bestimmt sein. Nur so kann es auf Dauer ein friedliches Miteinander geben. Die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes haben 1948, 1949 nach den schrecklichen Erfahrungen des Krieges und der Diktatur das in unserem Grundgesetz im ersten Satz so ausgedrückt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ohne die Bibel, ohne das Evangelium ist dieser Satz undenkbar. Die Bibel zitiert Jesus so, Sie alle kennen diesen Satz: Was ihr einem dieser meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir erkennen, wie lebensnah und direkt dein Wort uns anspricht. Wir entdecken, wie wir selber darin vorkommen mit unseren Fragen, aber auch mit unseren Ängsten. Wir fühlen uns verstanden und mit unseren Schwierigkeiten angenommen. Deshalb haben wir Vertrauen, vor dir auszubreiten, was uns bewegt und erfüllt. Aber nicht nur für uns selber wollen wir bitten. Du hast es uns erlaubt und geboten, es auch für andere Menschen und die ganze Welt zu tun. So bitten wir dich für die, die selbst nicht beten können. Für die Kinder, die Kranken, die Sterbenden, für die, die von dir enttäuscht sind oder auch von uns enttäuscht sind und auch für die, mit denen wir im Unfrieden leben. Schenke deine Nähe denen, denen wir gerne aus dem Weg gehen. Habe du Erbarmen mit denen, die wir oft verachten und nicht annehmen. Wir bitten dich für die Regierungen der Welt, dass sie alle Möglichkeiten einsetzen, den Hunger, die Benachteiligung und den Rassenstreit zu überwinden. Dass sie einig seien in dem Bestreben, den Frieden in der Welt nicht nur zu wollen, sondern ihn tatsächlich zu gestalten und zu festigen. Herr, wir stehen vor dir mit all unseren Ängsten und Hoffnungen, mit unseren Begabungen und Fehlern, mit unserem guten Willen und mit unserer Trägheit. Nimm uns an, wie wir sind, aber lass uns nicht so bleiben, wie wir sind, damit wir bereit und fähig werden, mit deiner Liebe die Welt zu verwandeln. Lasst uns beten für alle in unserer Gemeinde, die fröhlich sind, die dankbar sein dürfen. Lasst uns beten für alle in unserer Gemeinde und in unserer Welt, die große Sorgen haben um ihre Existenz, um ihr Auskommen, um ihre Zukunft, um ihre Gesundheit. Gib du jedem das, was er braucht, an Licht und Kraft für den kommenden Tag. Und lasst uns gemeinsam beten, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und geht nun in die nächsten Tage und in die nächste Zeit, in dem Vertrauen, dass Gott seine Hand über uns hält und dass er mit seinem Segen bei uns ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen, dass Sie frohgemut oder sagen wir es besser, zuversichtlich und behütet bleiben. Alle guten Wünsche, Gottes Segen, Ihr Martin Garschagen.